Zukunftsfähigkeit ist eine ganz schöne Umschreibung für Nachhaltigkeit oder auf der anderen Seite sich zu überlegen, welche Dinge tue ich und wenn ich Dinge tue, ist es nachhaltig im Sinne von, kann ich es immer wieder machen? Ne? Das fand ich so eine ganz schöne Definition, als ich mal unterwegs war.
Hallo und herzlich willkommen zu Jens wird nachhaltig. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, und schön, dass du mich die ganze Zeit hier auf meiner Reise in die Welt des CSR-Managers begleitet hast. Was gerade schon so ein bisschen wie ein Abschluss klingt, ist tatsächlich einer, weil das ist heute die letzte Folge von Jens wird nachhaltig. Bevor du aber jetzt in großer Trauer ausbrichst, es geht natürlich weiter. In den letzten Tagen haben wir, die Elke und ich, ganz intensiv daran gearbeitet, um eine Plattform zu schaffen, wo sich Menschen austauschen können zum Thema Nachhaltigkeit. Nämlich die Plattform oder die Seite nachhaltig-im-mittelstand.de. Und damit machen wir demnächst weiter und so wird auch der Podcast demnächst sich mit Nachhaltigkeit im Mittelstand beschäftigen. Also das Thema ist irgendwie gleich geblieben, aber wir gucken nicht mehr nur auf CSR-Manager. Freut euch drauf, weil die ersten Gäste, die ersten Unternehmen sind schon eingeladen, sind da gerade dabei, die ersten Folgen aufzunehmen, um zu erfahren, was denn schon Mittelständler alles Tolles in der Nachhaltigkeit erreicht haben, ja, und auch, warum sie überhaupt diesen Weg gegangen sind oder weitergehen werden. Das ist also ein kleiner Ausblick, ne? Bald geht's weiter mit nachhaltig Mittelstand. Aber heute reden wir mit dem Jonas Sessenhausen. Das Interview mit Jonas, ja, das habe ich schon von der ganzen Weile aufgezeichnet. Es liegt schon ein bisschen zurück und wir kommen ja komischerweise erst jetzt dazu, das Ganze zu veröffentlichen. Jonas ist Bildungsmanager bei der IHK Mittelfranken. Da wird er uns gleich eine ganze Menge mehr drüber erzählen. Und wir reden heute über SDGs und IDGs. SDGs, also die Sustainable Development Goals, habe ich jetzt gerade ein bisschen weggenuschelt, aber viele von euch werden die schon kennen. Das sind diese 17 bunten Bilder, also das ist etwas, worauf man, glaube ich, recht häufig oder recht schnell trifft, wenn man in die Welt der Nachhaltigkeit eintaucht. Also wenn sie nicht bekannt sind, wir reden gleich drüber. Und für mich ganz spannend gibt es die IDGs, das sind die Inner Development Goals. Und jetzt nehme ich mal ein bisschen vorweg, weil es geht hier ganz viel ja um die Inner Development, also um die eigene Entwicklung, um die eigene Haltung und Einstellung und wie Veränderungen gelingen können. Und das ist ein Thema, wo wir uns natürlich alle an die eigene Nase packen können, um zu schauen, wie können wir eigentlich selber nachhaltiger werden oder wie gelingt uns das auch im Unternehmenskontext. Ja, genau darüber rede ich gleich mit Jonas. Und ja, wie immer, ne, bevor ich dir zu viel erzähle und zu viel verrate, holen wir doch den lieben Jonas direkt dazu. Hallo Jonas, freut mich riesig, dass du heute dabei bist. Ja, was ich schon mal durchblicken lassen habe, wir haben uns kennengelernt über die CSA-Manager-Ausbildung bei der IHK Nürnberg, Nürnberg-Mittelfranken. Korrigiere mich gleich, wenn ich da nicht ganz richtig liege oder mich da falsch erinnere. Und du bist dort der Bildungsmanager für das Thema CSA-Management beauftragt. Das heißt, du standst vor mir und hast mir beigebracht, worüber wir heute reden. Sehr cool. Aber bevor ich jetzt noch mehr erzähle und ich sehe dich hier schon so freudig nicken und lächeln, ne? Stell dich doch mal am besten mal selbst vor und korrigiere mich, wo ich falsch lag in der Vorstellung.
Sehr gerne. Hallo Jens, schön, dass ich da sein darf. Genau, wir haben uns vor ein paar Monaten kennengelernt und sind auf die Reise gegangen. Und ich habe im Endeffekt ja zwei Rollen. Ich darf auf der einen Seite im Dreierteam an der IHK Akademie Mittelfranken die ganzen Weiterbildungen im CSA-Bereich verantworten. Auf der anderen Seite von der IHK noch mit Elke zusammen das ganze Thema Nachhaltigkeitsmanagement betreuen, um die IHK selber nachhaltiger zu gestalten und zukunftsfähig, aber auch um ansprechbar für die Mitgliedsunternehmen zu sein.
Das heißt, ihr schreibt euren eigenen Nachhaltigkeitsreport, für den du dann im Lead bist, habe ich das richtig verstanden?
Ja, in der Art auch. Also wir sind zum Beispiel Mitglied des UN Global Compact und da sind wir, weil wir seit jetzt dann über 10 Jahren sind, auch alle 2 Jahre verantwortlich oder verpflichtet zu berichten, was wir denn machen, um auf der einen Seite die SDGs, zu die wir bestimmt später auch noch kommen, was zu schreiben, aber auch zu den 10 Prinzipien, wo es dann um Menschenrechte geht, um Antikorruption, einfach auch natürlich das Thema Umwelt. Und da schreiben wir dann so eine Art Mini-Nachhaltigkeitsbericht.
Mhm. Na, mein, also fairerweise, schön, dass ihr auch einschreiben darf, dürft oder tut, wenn ihr anderen beibringt, wie es geht, die es dann vielleicht auch tun müssen, weil hier auch ja, so eine gesetzliche Pflicht damit drauf liegt. Coole Sache. Okay, jetzt wissen wir, dass du dich berufsmäßig mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigst. Und klar, jeder von uns braucht einen Job oder hätte gerne einen Job, der die Miete zahlt. Aber so wie ich dich kennengelernt habe, ist das Thema Miete zahlen, ja, gut, ist für keinen unwichtig, aber das wird nicht der Hauptantreiber gewesen sein, dass du dich für diesen Job entschieden hast. Wieso geht es denn für dich in dem Bereich Nachhaltigkeit?
Also ich glaube tatsächlich, Nachhaltigkeit wurde mir so ein bisschen in die Wiege gelegt. Ich bin ein totaler Naturbursche, ich bin in einem Vierhäuserdorf aufgewachsen und bin eben da sehr, sehr nah auf der einen Seite, also war ein Bauernhof, das war meine Ersatzoma. Ich bin einfach gefühlt jeden Tag draußen gewesen und habe einfach die Kindheit geliebt und wie ich da aufgewachsen bin am Land. Und so mein größtes Ziel ist eigentlich, das Schöne zu bewahren. Und ich merke einfach momentan, dass wir Menschen leider manchmal auch einfach durch Unwissenheit es schaffen, dieses Schöne zu zerstören und quasi irgendwie die Konsequenzen gar nicht wissen. Und deswegen ist es so mein innerer Antrieb einfach Zukunftsfähigkeit. Ich finde, Zukunftsfähigkeit ist eine ganz schöne Umschreibung für Nachhaltigkeit oder auf der anderen Seite sich zu überlegen, welche Dinge tue ich? Und wenn ich Dinge tue, ist es nachhaltig im Sinne von, kann ich es immer wieder machen? Ne? Das fand ich so eine ganz schöne Definition, als ich mal unterwegs war. Da hatte eine Neurowissenschaftlerin eben gesagt, Nachhaltigkeit bedeutet für sie, Dinge so zu tun, dass man sie immer wieder tun kann. Und ich glaube, wenn wir darüber nachdenken und es eben nicht auf Kosten von anderen, von Menschen, von Umwelt, von wie auch immer passiert, dann ist es ein sehr, sehr schöner Gedanke und ein großartiges Ziel.
Dinge immer wieder tun zu können. Ich staune gerade, Vierhäuserdorf ist ja tatsächlich sehr, sehr beschaulich und idyllisch.
Ja, sehr, sehr. Ich komme auch immer wieder gerne hin zurück. Es ist dann sehr stark Flashback in die Vergangenheit und in die wunderbare Jugend.
Er klingt wahrscheinlich nach so einem Ruhepol oder Kraftort, wo man dann wieder auftanken kann. Ja, ganz blöd gefragt, ist dann das Thema Umweltschutz oder tatsächlich ein ganz großes Thema, weil du sagst, das ist idyllisch. Ich male mir gerade so ein bisschen Berge aus, eine Alm.
Ja, tatsächlich, also Berge sind auch so mein Kraftort und ich liebe es auch einfach quasi Richtung Südtirol oder Berge zu fahren. Deswegen ist natürlich Umweltschutz und auch einfach immer die Überlegung, wie gehe ich so durch den Alltag, wie komme ich in die Arbeit, wie schaffe ich es quasi sorgsam mit den Ressourcen umzugehen, und das fängt eigentlich schon damit an, mit was kaufe ich und wie ernähre ich mich und kaufe ich so viel, dass der Kühlschrank voll ist, oder kaufe ich so viel, wie ich wirklich brauche, dass ich möglichst nichts wegschmeißen muss, weil es gerade auch verschiedene Reports dazu gibt, dass in Deutschland einfach viel zu viel Lebensmittel weggeschmissen werden. Und das fängt wirklich so mit den kleinen Dingen an, wo man dann doch große Wirkung machen kann, wenn man es zusammenzählt.
Okay, ja klar, da gibt es natürlich ganz große Hebel an, oder ganz viele kleine Hebel, so die man bewegen kann, um Großes zu erreichen. Ich glaube, ja. So ist es besser formuliert. Super. Haben wir ungefähr eine Idee, wie du groß geworden bist oder was dich da vielleicht angetrieben hat? Wo du jetzt gerade Kraftort gesagt hast, kam mir gerade so der Gedanke, mit vielen CSA-Managerinnen, mit denen wir so gesprochen haben, kommt immer wieder die Geschichte, dass dieser Job ganz schön kräftezehrend ist. Weil, sagen wir mal ehrlich, wenn wir da in einem Unternehmen stehen und müssen halt da irgendeinen Workshop halten oder irgendeine Kennzahl neu diskutieren und festsetzen, sitzen da vielleicht 5 Leute am Tisch und neben mir als CSA-Manager sind vielleicht noch 2 von den 5 in der Lage oder bereit, freudig über das Thema Nachhaltigkeit zu berichten. Und für die anderen ist es dann eher nur ein Job. Das wäre noch okay, und durchaus stößt man ja auf viel Widerstand. Oder kann auf viel Widerstand stoßen, weil nicht jeder die gleiche Freude für dieses Thema hat. Formulieren wir es mal so. Ich möchte das jetzt nicht zu negativ konnotieren. Ja. Kennst du das auch? Und wenn ja, wie gehst du mit solchen Dingen um?
Ich kenne das auch. Und es hat auch meistens damit zu tun, dass man Dinge vielleicht zu oft gehört hat und gar nicht genau weiß, worum es eigentlich geht. Dass man irgendwie, der Mensch manchmal ein bisschen dazu neigt, Veränderungen nicht so gerne zu haben, weil es natürlich immer Energie und Kraft kostet und man sehr gerne in seinem Trott verbleibt. Und ich will eben auch nicht ein Belehrer sein, weil ich finde, das funktioniert auch überhaupt gar nicht, sondern dann kann es eher sein, dass man Menschen noch mehr verschreckt und die Zusammenarbeit nicht funktioniert, sondern man einfach seinen Standpunkt darstellen kann und offen ist für den anderen und dann auch wirklich herausfindet, was sind vielleicht die Punkte, weil bestimmt jeder auch wieder seine eigene Begründung dafür hat, warum man jetzt mit dem Begriff Nachhaltigkeit zum Beispiel nichts mehr zu tun hat. Wenn man an Unternehmen denkt, die jetzt natürlich gewisse Berichtspflichten haben, sei es CSRD oder die sich um ihre Lieferkette kümmern müssen, dann heißt das natürlich ein riesengroßer Aufwand. Auf der anderen Seite, wenn man überlegt, ist es aber auch einfach die Chance, sein Unternehmen zukunftsfähig zu machen und im Sinne von Resilienz einfach so aufzustellen, dass es wahrscheinlich noch hoffentlich viele Jahre einfach agieren kann. Und deswegen macht es eigentlich schon Sinn, sich auf der einen Seite zu überlegen, naja, wie sind wir eigentlich zu dem Wohlstand gekommen, den wir jetzt haben? Auf der anderen Seite, wie können wir vielleicht auch einfach von den vielen Dingen, die wir haben, wie gut es uns geht, was abgeben, um im Endeffekt es zu schaffen, dass es einfach allen besser geht?
Ja, das stimmt. Man kann das Thema Chancen hochhalten, finde ich, kommt in der Diskussion, die ich so mitbekomme, so, also außerhalb von uns CSA-Managern und außerhalb des IHK-Kurses, den ich dann auch erlebt habe, wie deutlich zu kurz das Thema ist, oft eher in etwa gleich negativ konnotiert und was für mich auch in einem krassen Widerspruch steht, weil das habe ich ja auch schon öfter gesagt, es gibt ja niemanden, der etwas gegen Umweltschutz oder gegen Menschenrechte hat. Ganz im Gegenteil, das findet ja eigentlich jeder erstmal gut, so per se. Gut, solange man sich vielleicht nicht selber verändern muss. Ja, da wird es dann schwierig. Genau. Gut, schwieriger soll es nicht werden. Du hast vorhin erzählt, wir wollten jetzt nicht lehrerhaft auftreten, aber dennoch haben wir ja tatsächlich, wollten wir über die SDGs sprechen, weil das ja ein wichtiges Thema für dich ist. Und da gibt es ja dann tatsächlich 17 Ziele, die man dann vielleicht jemandem vermitteln muss oder darf, ja, oder auch eben nicht. Das ist schon eine ganze Menge. Wieso sind denn gerade die SDGs für dich so besonders wichtig? Oder was ist das überhaupt? Vielleicht sollen wir jetzt mal damit anfangen, zu erklären, was das ist.
Ja, die SDGs oder auch die Sustainable Development Goals oder auf Deutsch quasi die Ziele für nachhaltige Entwicklung, die gibt es jetzt bald 10 Jahre, die sind 2015, 2016 von der UN, also von über 190 Mitgliedstaaten, oder wurde sich darauf geeinigt und es sind einfach 17 Ziele, das ist ein Rahmen, der es wirklich geschafft hat, darzustellen, mit welchen großen Herausforderungen denn die Menschheit gerade ein bisschen am Struggle ist. Das fängt dann eben an mit, dass man Armut bekämpft, es geht darum, dass man keinen Hunger hat auf der Welt, es geht um nachhaltiges Wachstum, es geht auf der anderen Seite natürlich Leben an Land und auf Wasser und es gibt quasi dieses, ich weiß jetzt alle 17 natürlich auch nicht auswendig, ich müsste da jetzt auch nachgucken, aber ich weiß zumindest meine Lieblings-SDGs auswendig, das ist SDG Nummer 4, hochwertige Bildung, dafür stehen wir auch so ein bisschen bei uns in der Akademie. Und was ich auch total liebe, ist SDG Nummer 17. Das ist eben Partnerschaften zur Erreichung der Ziele. Weil ich davon überzeugt bin, dass man einfach zusammen viel mehr erreichen kann. Und auch da diese Frustration oder diese Energie, die natürlich das Thema kostet, man sich aufteilen kann. Und vielleicht dann jeder das beisteuern kann, wo er am besten drin ist. Und man dann auch wirklich schafft es, die Ziele zu erreichen. Und kurz gesagt sind es einfach 17 Ziele, mit schönen bunten Würfeln, die einfach sehr stark veranschaulichen und einfach sensibilisieren sollen. Was sind so die Herausforderungen auf der Welt und welche Ziele hat man, um das so ein bisschen messen zu können?
Ich erinnere mich noch, als du es vorgestellt hast, dachte ich erst 17 Ziele, so oha, 17? Warum? Das ist eine ganze Menge. Ich könnte die jetzt auch gerade gar nicht alle aufzählen, müsste ich auch spicken. Andersrum war es aber auch schön zu erfahren, dass das 17 Ziele sind, die hat sich jetzt nicht Deutschland ausgedacht oder auch nicht die EU, sondern das sind so die globalen Ziele, die sich alle als Klammer gesetzt haben zum Thema Nachhaltigkeit. Und das war für mich eigentlich auch ein Lerneffekt, der sich ja ein bisschen unbedarft in dieses Training gesetzt hat. Oft hört man ja so oder denkt, ey, das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz, das haben doch wir Deutschen erfunden, das macht doch kein anderes Land. Ja. Total falsch. Ich meine, dass es das EU-getrieben ist, aber dass die EU sich auch mit der Welt arrangiert, also war für mich ein großes Learning, dass es nicht nur in Deutschland stattfindet, sondern...
Auf jeden Fall. Ich finde es aber auch wieder dahin schön, dass es einfach dann so viele aufgreifen auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Also wenn man überlegt, es ist einfach global gesehen die UN mit den über 190 Ländern, aber natürlich, dass es jetzt sehr viele Länder in der EU gibt, aber auch Deutschland oder dann die verschiedenen Gemeinden und Städten, aber auch Unternehmen, die sich dann diese 17 Ziele einfach als Referenz nehmen und sagen, hey, uns ist das Thema Leben an Land oder Wasser total wichtig oder uns ist das Thema Infrastruktur total wichtig. Und das beste Beispiel und das aktuellste ist jetzt auch die EM. Es gibt da auch ein ganz spannenden Nachhaltigkeitsreport dazu und eben meine Beschreibung, dass sie wirklich, ich glaube, deswegen hat Deutschland auch die EM den Zuschlag gewonnen, weil die eben gesagt haben, wir haben die Infrastruktur, wir haben die Stadien und wir wollen es quasi ermöglichen, eine möglichst nachhaltige Europameisterschaft auf die Europameisterschaft auf die Beine zu stellen, wo es zum Beispiel auch darum geht, eigentlich in jedem Stadion dann Wasser kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Die Bahn hat für günstige Tickets, dass man eben zu den Stadien kommt. Und ich finde es total klasse, wenn sich wirklich dann die verschiedenen Stakeholder gemeinsam hinsetzen und überlegen, wie kann ich so eine Riesenveranstaltung irgendwie zukunftsfähig machen.
Ja. Aber jetzt, wo du Fußball ansprichst, fand ich es auch ganz großartig, weil ich war überrascht, wie nachhaltig der Fußballsport oder die Vereine schon aufgestellt sind. Es gibt ja keinen großen Verein, der nicht mindestens einen Nachhaltigkeitsmanager hat.
Ja.
Jetzt muss ich aufpassen, auch wenn ich jetzt gerade mich als Experte outen möchte. Nee, ich bin kein Fußballfan, absolut nicht. Auf der anderen Seite kommt halt aus dem gleichen Dorf wie ich. Ich meine, mein Dorf hatte 8 Häuser, nicht 4, aber es ist ungefähr teilt uns da, verbindet uns da so ein bisschen was. Und tatsächlich sitzt einer, der schon sehr lange das Thema Nachhaltigkeit im Fußball, im Sport vorantreibt, oder ein Pärchen bei mir im Dorf, das die Wagners. Ich glaube, die kennst du tatsächlich auch, ne? Falls Sie zuhören, hallo Barbara und Stefan. Ich war total überrascht, dass der Sport so nachhaltig ist, weil hätte ich dem einfach dem Fußball nicht zugetraut.
Ja. Lustigerweise hat auch da die IHK Nürnberg so ein bisschen die Finger im Spiel gehabt, weil nicht nur vor 10, 11 Jahren eben der CSA-Begriff geprägt worden ist, sondern auch der Jochen Raschke, mein Vorgänger, sehr stark das Thema Nachhaltigkeit im Fußball mit in den Weg gebracht hat und es tatsächlich auch einen CSA-Manager für Fußballvereine gab.
Ja, ich meine, das macht ja so ein bisschen Hoffnung, ne? Wenn so ein Fußballverein das kann, dann muss es doch auch, also dann wäre es doch schon was Cooles und dann müsste es doch die Wirtschaft auch können. Und vielleicht gibt es irgendwann mal so ein Panini-Sammelalbum für CSA-Manager von verschiedenen Sportvereinen.
Wer weiß.
Das würde ich tatsächlich kaufen. Okay, wir kommen total vom Thema ab. Wir waren bei den SDGs, es gibt 17 Ziele, eine großartige Geschichte. Und was ich dann auch ganz nett fand, also dass es so viele Ziele gibt, das ist weltweit einfach, und klar, nicht jedes Ziel ist für jedes Land gleichermaßen relevant. Also Schutz der Meere ist vielleicht für Deutschland auch relevant, aber so viel Küste haben wir nicht. Also es gibt sicherlich Länder, die da viel stärker von profitieren oder ein größeres Interesse dran haben. Hau ich jetzt einfach mal so raus. Zu den SDGs gab es ja dann die IDGs. Zugeben, das war das erste Mal im Training, wo ich mich verloren habe. Da kommt eine Abkürzung nach der anderen. Aber das gehört halt dazu, auf dem Weg zum CSA-Manager sich mit vielen Abkürzungen auseinanderzusetzen. Und du hast es ja dann erklärt. Und mach's doch bitte nochmal.
Sehr, sehr gerne. Also der Grund, oder ich fange mal an, IDGs steht für Inner Development Goals, also wo die SDGs so der äußere Rahmen waren. Um welche Herausforderungen sich gerade die Menschheit dreht, sind die IDGs sehr stark auf jeden Einzelnen bezogen. Also die inneren Fähigkeiten, die es zu entwickeln gilt, die wir entwickeln dürfen. Und da haben wir jetzt nicht so viele, das sind dann nur 5 statt 17 Dimensionen. Es sind also 5 Dimensionen mit insgesamt 23 Fähigkeiten, wo es wirklich darum geht, mit sich selbst zu beschäftigen. Es gibt nämlich Studien oder es gibt jedes Jahr verschiedene KPIs und Reportings, die dann sagen, wie weit sind wir denn eigentlich jetzt, um diese 17 Ziele zu erreichen, hat man festgestellt, wir sind leider noch lange nicht so weit, wo wir eigentlich hin möchten. Und dann hatten sich verschiedene Wissenschaftler, Vereine, Verbände, NGOs auf der Welt zusammengetan, auch Unternehmen, und sich gedacht, woran liegt es denn eigentlich? Und dann hat man eben dieses Rahmenwerk und gesagt, naja, es kommt oder es liegt daran, dass wir einfach innerlich, intrinsisch noch nicht bereit dafür sind und dass man sich tatsächlich erstmal mit sich selber befassen muss, um dann im Außen was wirken zu können. Und das ist eben auch ein großer Faktor dafür, dass man sagen kann, hey, ich lerne so meine eigenen Grenzen kennen, dass ich dann selber nicht ausbrenne in dem, was ich tue, wenn ich auf zu viel Widerstand stoße. Und deswegen sind die IDGs tatsächlich schon fast ein Prozess, den man durchlaufen kann, wenn man sich die Frage stellt, eines meiner Lieblingsbücher, wenn man mal gerade nicht mehr weiß, wohin man möchte, ist von George Bouquet, die 3 Fragen, wer bin ich, wohin gehe ich und mit wem? Und so ein bisschen oder so ähnlich sind auch die IDGs. Da geht's mit der ersten Dimension geht's um Sein, ja, um die Beziehung zu sich selbst. Ja, wer bin ich denn eigentlich? Ne, wenn man weiß, wer man ist, was ist mein innerer Kompass, wie ist meine Lernbereitschaft, dann kann man viel besser mit sich umgehen und weiß, was einem vielleicht wichtig ist. Wenn man dann weiter überlegt, also das IDG Nummer 2 ist dann quasi Thinking oder die kognitiven Fähigkeiten, wo es wirklich darum geht, naja, es kommt immer so ein bisschen auf das Können und das Wollen drauf an. Und das Können kann man erlernen und deswegen ist eben hochwertige Bildung auch mein Lieblings-SDG, um zurückzukommen, weil man einfach, wenn man sich auskennt und wenn man die Zusammenhänge verstanden hat, ja, und die Wirkungszusammenhänge auch wirklich was tun kann. Und wenn man auf der einen Seite weiß, wer man ist, dann seine kognitiven Fähigkeiten entwickeln kann, dann ist der nächste Punkt quasi das Relating auf Englisch, also da wirklich das in Beziehung treten zu den anderen Menschen und zu der Umwelt, weil da wieder SDG 17, ne, Partnerschaften sind viel leichter oder besser, um irgendwas zu erreichen und man muss sich auch überlegen, ich bin nicht alleine auf der Welt, es gibt einfach da eine riesengroße Gesellschaft von Menschen und man teilt oder man sollte die Dinge halt auch einfach teilen, weil wenn jeder immer nur gierig nach irgendwelchen Dingen strebt, dann funktioniert es leider nicht. Und deswegen ist dann das IDG Nummer 4 oder die vierte Dimension ist dann tatsächlich das Collaborating oder das Kollaborieren. Und das ist so die höchste Form der Zusammenarbeit, wie man dann wirklich überlegt, naja, was gibt's denn jetzt noch so für soziale Fähigkeiten, die ich habe, um mit den anderen zusammenzuarbeiten und dann auf das letzte IDG zu kommen und dann tatsächlich ins Handeln zu kommen, Acting. Ich finde, es ist so ein anderer schöner Dreiklang, den mir auch so ein kleiner Lehrmeister aus Nürnberg mitgegeben hat, ist tatsächlich von in den Kopf, ins Herz, in die Hand, dass man quasi sensibilisiert, dass man irgendwas versteht, die Zusammenhänge, dass man sagt, es hat bei mir einen Impact, also ja, bestes Beispiel, man hat eigene Kinder, man möchte denen irgendwie eine Zukunft gestalten und ermöglichen, die lebenswert ist. Man merkt, dass das Handeln, was ich gerade tue, oder die Menschen oder die Unternehmen dazu führt, dass wir das 1,5 Grad Ziel nicht erreichen. Wenn es irgendwann so heiß wird und das Leben viel schwieriger wird, ja, dann wird es einfach für alle nachfolgenden Generationen härter. Und deswegen einfach der Gedanke, was kann ich wirklich tun, um auch für meine Kinder eine zukunftsfähige und lebenswerte Welt zu schaffen. Und deswegen finde ich die IDGs ein total toller Rahmen und es lohnt sich, damit zu beschäftigen.
Okay, da, spätestens jetzt hat man rausgehört, dass der Job Nachhaltigkeitsmanager oder Bildungsmanager CSA für dich nicht nur ein Job ist, sondern dass da wirklich Passion hinterhängt. Schon mal vielen Dank
dafür. Auf jeden Fall.
Klar, und so wie ich das, so wie ich das zusammenfassen würde, also beschreiben die IDGs dann so einen Selbstreflexionsprozess und eine persönliche Entwicklung, die man durchlaufen kann, in Bezug auf Nachhaltigkeit, oder? Ist es zu stark vereinfacht oder geht es zumindest in die richtige Richtung?
Es geht auf jeden Fall in die Richtung, genau. Es ist auf der einen Seite der innere Weg, den man bestreiten kann, um dann die äußeren globalen Ziele zu erreichen. Deswegen ist es so ein bisschen der Befähiger schon fast, die innere Befähigung für nachhaltige Entwicklung. Ja.
Und da fand ich dann die Sichtweise ganz spannend, dass natürlich für jeden selbst persönlich relevant, man kann was ändern in seinem eigenen Leben, Konsum, Reiseverhalten, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, wo man viele kleine Schritte gehen kann. Ich fand es aber auch interessant, dass es sicherlich auch hilfreich ist im Unternehmerkontext, Unternehmenskontext. Weil ja auch diese Reflexion, diese Reife muss vermutlich auch hergestellt werden, ja, auf der Entscheiderebene im Unternehmen.
Auf jeden Fall. Und auch gerade da zu merken, ich meine, es ist vollkommen okay, wenn die Nachhaltigkeitsziele im Unternehmen doch eher extrinsisch motiviert sind, aber allein dann das schon zu wissen, hilft total einfach, das ganze Unternehmen zu transformieren. Weil ich meine, es gibt auf der einen Seite natürlich dann von extern Richtlinien und Regularien, die man einfach erfüllen muss, weil man gemerkt hat, durch reine Freiwilligkeit funktioniert es leider nicht. Auf der anderen Seite versteht man halt dann auch den anderen viel besser. Ne? Wenn es quasi das Herzensthema ist und intrinsisch motiviert, dann ist da natürlich viel mehr Passion drin und der andere, der dann quasi mehr fakten- oder zahlenbasiert damit umgehen kann oder sich die Ziele so gesetzt hat oder bekommt von dem noch höheren Management, hilft tatsächlich dann dem Unternehmen auch, die Transformation zu erreichen.
Das heißt, also wenn wir dann da drauf schauen, wie wir tatsächlich mehr Nachhaltigkeit in den Mittelstand tragen oder in Unternehmen, wären SDGs, IDGs etwas, was vielleicht zu dem Start oder zwischendurch immer wieder hilft, um, ja, um die Leute, die am Tisch sitzen, alle zumindest mit einem kleinen Lächeln für das Thema zu begeistern.
Auf jeden Fall.
Ja, aber ich
Ich wollte nur sagen, ich finde es immer wieder faszinierend, wenn man sich einmal überlegt, diese SDGs sind wirklich global gültig. Die sind eben nicht wirklich so, dass es in Europa oder wo immer entstanden sind, sondern dass sich so viele Menschen weltweit darauf geeinigt haben und dass sie aber jetzt wirklich schon bis zu den kleinsten Gemeinden gekommen sind und auf der anderen Seite die IDGs einem einfach helfen, dahin zu kommen, wo man hin möchte.
Auf jeden Fall. Da haben wir zumindest mal so zwei Dinge gehört, die dann ganz praktisch helfen, irgendwie mehr in Wirkung zu kommen, weil darum geht es ja auch, ne? Wie kriege ich als CSR-Managerin einen geilen Job hin? Ja. Und wie schaffe ich es voranzukommen? Schon immer eine herausfordernde Geschichte. Perfekt, schon mal vielen, vielen Dank dafür. Wenn jemand mehr von dir erfahren möchte, mehr über das Buch, das du empfohlen hast, oder mit dir mal über IDGs, SDGs plaudern möchte, wie können wir dich denn erreichen? Wie kann man sich vernetzen mit dir?
Sehr gerne über LinkedIn.
Über LinkedIn, perfekt. Jonas Sassenhausen, ne? Mal den vollen Namen. Ich weiß gar nicht, ob dir heute schon gefallen ist. Aber ich schreibe
noch nicht. Ja, Jonas Sassenhausen.
Ich schreibe es natürlich auch nochmal in die Shownotes mit rein. Vielen Dank. Bevor wir am Ende sind, lieber Jonas, der Tipp von dir für alle angehenden CSR-Manager, die neu im Job sind, die sich neu mit Nachhaltigkeit beschäftigen.
Ja, es klingt sehr banal, aber tatsächlich einen Schritt nach dem anderen zu machen, weil ich selber das Talent habe, manchmal zu viel auf einmal zu wollen und merke, ich jongliere nicht nur mit Händen, sondern auch mit Füßen und dann ist einfach die Gefahr, dass Dinge runterlaufen und manche Dinge einfach nicht funktionieren. Deswegen auf der einen Seite einen Schritt nach dem anderen zu machen, zu priorisieren und im Endeffekt aber auch dann wirklich zu überlegen, wo sind denn meine eigenen Grenzen? Nicht, dass man zu viel gibt, wenn man so intrinsisch motiviert ist wie ich, sondern dass man auch wirklich merkt, es klappt zum einen im Team vieles leichter, wenn man sich Mitstreiter oder Verbündete schafft oder an die Seite zieht und auf der anderen Seite einfach zu sagen, ich kann jetzt nicht 10 Schritte auf einmal machen, ich fange da an, gehe weiter, bevor ich dann auf einmal merke, ich muss jetzt wieder 5 Schritte zurückgehen, weil ich den 5. vor dem 2. gemacht habe.
Ja, sehr gut. Ich glaube, sehr guter Tipp. Nicht zu viel anfangen, Schritt für Schritt vorgehen und sich nicht überladen.
Auf jeden Fall.
Sehr gut. Vielen Dank für die Einblicke, auch dass du hier ein paar persönliche Worte auch nochmal, ein paar echt Einblicke zu dir geteilt hast. Vielen Dank.
Gerne.
Und ja, bin gespannt, wie es für die IHK Nürnberg weiterläuft.
Ich bin sehr gespannt auf deine Abschlusspräsentation dann.
Oh Mist, wir kommen aus dem Lehrermodus nicht raus.
Heute irgendwie nicht.
Perfekt. Danach kann nichts mehr kommen. Jonas, vielen Dank.
Danke auch. Schönen Nachmittag.
Jetzt habt ihr es vielleicht gehört im Hintergrund, dieses Grummeln und Donnern. Tatsächlich ging während der Aufnahme zum Schluss in Nürnberg die Welt und das ist ein richtig heftiges Gewitter aufgezogen. Aber der Jonas und ich, ja vor allem der Jonas, haben das überlebt. Und wer jetzt noch Lust hat, sich mit dem Jonas zu connecten, schaut doch gerne mal in die Kommentare rein, in die Shownotes. Dort findet ihr auch den Verweis auf sein LinkedIn-Profil und natürlich auch das Buch, das er uns empfohlen hat, George Bouquet. Ich hoffe, ich spreche den richtig aus, die 3 Fragen. Vielleicht hilft es euch auf eurer inneren Reise. Für mich war es cool, über die IDGs, über die inneren Development Goals zu sprechen. Also als alter systemischer Coach ist das natürlich eine Sache, die für mich immer besonders spannend ist, wenn das auch nochmal woanders auftaucht. Natürlich taucht das auch auf, ihr habt schon darauf gewartet, in unserer Ausbildung, wenn ihr euch zum Fachexperten für die Nachhaltigkeitsberichterstattung ausbilden lassen wollt, auch da reden wir über die innere Haltung, wie muss ein CSR-Manager eigentlich ticken, wie stellt er sich gut auf, und das Thema Resilienz ist da auch nicht ganz unwichtig. Schaut ja auch in die Shownotes, wenn ihr Bock drauf habt, mit uns gemeinsam angeleitet durch den ersten CSRD-Report geführt zu werden. Was aber auch passiert ist, und ich habe ja schon erwähnt, dass das Interview mit dem Jonas schon einige Zeit zurückliegt, aber solche Sachen arbeiten ja in einem und man kommt ja immer wieder auf neue Ideen. was wir jetzt auch machen, und da ist der Jonas vielleicht auch gar nicht ganz unschuldig dran, dass wir Nachhaltigkeitstrainings für Auszubildende anbieten oder für junge Menschen, die sich in Ausbildung befinden oder gerade einen neuen Job lernen, wo wir halt mit denen zusammen halt diskutieren, was ist eigentlich Nachhaltigkeit, Selbstreflexionsprozesse starten, und da helfen uns auch die IDGs. Es wird ein spannendes Format und passt, glaube ich, auch ganz gut in die neue Ausbildungsverordnung, die seit 2 Jahren gilt, wo das Thema Nachhaltigkeit tatsächlich jetzt auch einen großen Stellenwert bekommen hat. Also auch da schaut gerne mal auf unsere Webseite. Vielleicht ist das genau das Passende für eure Ausbildung oder gebt eurer Ausbildungsleitung mal den Hinweis, dass wir was Tolles haben. Okay, und das war's tatsächlich nicht nur für heute, sondern auch mit der Lernreise eines CSA-Managers mit Jens wird nachhaltig. Letzte Folge. Aber wie schon angekündigt, geht's dann in 14 Tagen. Ich hoffe, ihr schafft das weiter mit nachhaltig im Mittelstand. Dort werden wir dann mit der Maike sprechen. Maike ist von der IHK und wird uns mal einen Einblick geben, wo der Mittelstand eigentlich jetzt gerade steht. Und ja, wir reden echt von dem kleineren Mittelstand, weil das die großen Konzerne schon recht weit sind in ihrer nachhaltigen Berichterstattung oder in nachhaltigen Themen generell. Ist, glaube ich, keine Überraschung. Wobei, da könnte man auch genauer drauf gucken, was davon alles echt ist und was schöne Marketingversprechen. Das haben wir uns aber jetzt mal nicht vorgenommen, sondern wir haben uns vorgenommen, wirklich die kleinen Mittelständler, 200, 300, 400 Mitarbeitende, zu interviewen, zu befragen. Wo steht ihr? Wo wollt ihr hin? Wie geht's euch mit der CSAD? Und natürlich bringen wir euch ganz viele Erfolgsbeispiele und tolle Geschichten, wo halt Geschäftsführern, Geschäftsführerinnen etwas Geiles gelungen ist. Ja, und für den Start kommt die Maike, die erstmal so einen Rundumschlag über die über den Mittelstand geben wird, und die berichtet aus ihrer Arbeit und auch, denke ich, sehr viel über Startups, weil sie auch neben der Nachhaltigkeitsbeauftragten auch die Startup-Beauftragte der IHK ist. Ich bin sehr gespannt, was sie erzählen wird, und freue mich riesig, dass ihr jetzt hier wirklich bis zum Ende durchgehalten habt. Das heißt, ihr werdet sehr wahrscheinlich mögen, was wir hier tun. Das freut mich ganz besonders, und richtig toll wäre es, wenn ihr dann unseren Podcast empfehlt, liked, teilt, kommentiert, je nachdem, wo ihr das hört. Alles das, was uns hilft oder euch hilft, unseren Podcast ein bisschen bekannter und erfolgreicher zu machen. Das wäre so die schönste Anerkennung für unsere Arbeit. So, bis dahin, alles Gute und bis bald bei Nachhaltig im Mittelstand.